begonnen, dein Wort in Klarheit zu reden.
Amen.
Herr, salbe sein Sprechen jetzt, Herr.
Amen.
Herr, wir wollen heute deine Stimme hören.
Amen.
Darum, wie der Heilige Geist spricht heute, wenn ihr seine Stimme hört.
Ja.
So verhärtet euer Herzen nicht.
Amen.
Amen.
Ja, Vater Gott, wir geben dir diese ganze Versammlung und diese ganze Zeit in Grünberg. Wir wollen gemeinsam zum Thron der Gnade kommen, Barmherzigkeit und Gnade von dir zu empfangen. Hilf uns, voranzugehen. Wir wollen gerne alle gemeinsam zum Ziel erreichen. Das geschieht nicht ohne deine Hilfe. Wir danken dir, Vater, du hast uns einen großen, wunderbaren, hohen Priester gegeben, der nicht nur für uns einsteht vor dir, sondern auch alle Zeit uns hilft in allen Dingen zu tun und auszuführen, was dein Wille ist. Ja, und uns auch führt in diesem Kampf hin zur Herrlichkeit. Wir glauben dir. Wir vertrauen deinem Christus, unseren Apostel, unser Hohepriester. Hilf uns, zum Ziel zu gelangen. Stärke alle Heiligen und segne uns alle. Amen. Amen. O Herr, Amen. Eigentlich, je mehr ich die ganze Schrift betrachte, besonders im Neuen Testament, wir sehen, es gibt immer einen Fortschritt. Eine fortschreitende Entwicklung dort vom Evangelium in Matthäus bis hin zur Offenbarung. Jeder, der objektiv die Bibel liest, der muss das bekennen. Gott ist ein Gott voller Weisheit. Und er hat seine Reihenfolge. Matthäus zuerst, dann Markus und Lukas und dann Johannes und dann Apostelgeschichte. Diese Reihenfolge ist so wunderbar. Gell? Römerbrief und dann Korintherbrief, Galater, Ephesus, Philipper, Kolosser und dann Thessalonicher Brief. Timotheus, Titus, wenn wir das betrachten, sehen wir, welch eine Weisheit. Niemand kann eine bessere Anordnung von allen Schriften da in dem Neuen Testament hinlegen und so anordnen. Das ist so vom Herrn und von dem Heiligen Geist da geplant und so hingestellt. Ja, das wäre schrecklich, wenn das Buch der Offenbarung ganz am Anfang von dem Neuen Testament stellt. Dann werden alle Leute Angst haben, das Neue Testament zu lesen. Oder nicht so. Ja, schon selbst ganz am Ende des Neuen Testaments oder der ganzen Bibel haben die Leute schon Angst, dieses Buch da zu lesen. Und so, wir müssen schon glauben, dass es eine fortschreitende Offenbarung und mit dieser Anordnung hat Gott einen Plan. Ich danke dem Herrn für Galaterbrief. Zum Beispiel jetzt Galater, ganz am Anfang, er ist ein Apostel. Gleich dort hat er gesagt, nicht vom Menschen. Auch nicht durch einen Menschen, oder? Lass uns mal lesen. Das schätze ich immer, nicht vom Menschen. Ja, denn wir sind so sehr von Menschen angewiesen. Aber ganz am Anfang heißt es hier, ein Apostel nicht vom Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott den Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Lob den Herrn. Und hier in dem ganzen ersten Kapitel, ersten zwei Kapitel, war es so klar, alles, was er getan hat, auch die Offenbarung, die er empfangen hat, war nicht vom Menschen. Ja. Wie ist er zum Glauben gekommen? Nicht durch eine Diskussion mit Stephanus und dann ist er zum Glauben gekommen. Nein. Sondern der Herr ist ihm direkt begegnet unterwegs nach Damaskus. Die Offenbarung war nicht von einem Menschen. Ja. Und daher hat Paulus keine Menschenfurcht. Und in seinem Dienst hat er auch nicht gedient für die Menschen, um Menschen zu gefallen. Er hat so klar gesagt, wenn ich dann noch Menschen zu gefallen suche, dann bin ich nicht ein Knecht Jesu Christi. Und heute, was sehen wir in die ganze Situation? Auf wem hören wir? Und warum haben so viele Leute Angst? Angst vor was? Herausgeworfen zu werden? Oder Angst, abgelehnt zu werden von den Menschen, von den Ältesten? Angst von dem, was die Menschen sagen und denken? Also Angst? Nur vor einem haben sie keine Angst. Vor dem lebendigen Gott haben sie keine Furcht. Und da müssen wir alle lernen. Paulus ist eigentlich ein Apostel, besonders für die Heiden. Und das sind wir alle. Er ist unser Vorbild. Es ist so wunderbar und so schön, diesen wunderbaren Christus zu kennen. Und er ist extra nicht nach Jerusalem gegangen, nachdem der Herr ihm begegnet war. Extra. Aber wenn ich gewesen wäre, zum Glauben gekommen, das Erste, was in meinem Kopf da reinkommt, wo ist der Petrus jetzt? Ich möchte nach ihm suchen und ich möchte eine Gemeinschaft haben mit ihm, oder? Aber darauf ist er nicht angewiesen. Er sagte, nein, er ist auch nicht dann nach Jerusalem gerannt, sondern er ist zu einem Ort gegangen, um Zeit zu verbringen. Nach Arabien ist er gegangen, da wo noch nichts ist. Weißt, wir brauchen alle eine Zeit mit dem Herrn und lerne von ihm zu hören. Wirklich wahr. Was mich oft gerettet hat, ist, dass es war der Herr, der gerufen hat und nicht Menschen, der mich ermutigt hat, Gott zu dienen. Ja. Aber wir sind so sehr angewiesen von Menschen. Wir brauchen alle so eine Beziehung zum Herrn, besonders da wir alle so lange schon gläubig und im Gemeindeleben mit dem Herrn. Und wir kennen die Schrift. Umso mehr müssen wir Zeit mit dem Herrn verbringen, nicht nur um Bibel zu lesen, sondern Herr, rede zu mir. Gib mir Licht, gib mir Offenbarung. Ich möchte dich erfahren. Ich möchte heute deine Stimme hören, wie Hebräerbrief sagte. Natürlich, wir schätzen die Gemeinschaft, aber sicherlich nicht die Gemeinschaft der Menschen über die Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Hat nicht Johannes gesagt, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und ihr Anliegen ist, uns in diese selbige Gemeinschaft hineinzuleiten, zu bringen. Aber ich habe was anderes gehört. In den letzten Jahren da irgendwo in Amerika. Oh, der Apostel Johannes hat die Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn und er möchte gerne uns in die Gemeinschaft der Apostel hineinbringen. Das heißt, der Apostel jetzt ist der Mittler. Und du musst durch den Apostel hingehen, damit du Gemeinschaft haben könntest mit dem Vater und mit dem Sohn. Die Menschen, in der Bibel, wie viele Mittler gibt es? Sagte Paulus in 1. Timotheus Brief, Kapitel 2. Wie viele Mittler gibt es zwischen Gott und Menschen? Nein. Meinen Sie, reicht einen aus? Nein. Auch der Apostel, ein Apostel, Paulus, Petrus und Jakobus, und die sind die super, top. Pfeiler, große Apostel, wir brauchen sie. Und dann noch die Ältesten. Es ist ein großer Mittler und dann ein kleinerer Mittler. Und dann noch eine kleinere Mittler. Und dann die kleinste Mittler. Und dann kommen wir dran. Das Wort sagt, es gibt nur ein Mittler. Wie viele Mittler, Vermittler brauchst du? Aber leider heute gibt es so viele Mittler. So viele. Jeder möchte gerne, wenn nicht der Große, wenn nicht einen Großen, mindestens einen Mittleren, einen Großen. Und mindestens eine Kleine. Ein kleiner Mittler. Oh, Herr Jesus. Nein. Das bedeutet nicht, dass wir keine Gemeinschaft mehr brauchen. Aber der Herr ist der Höchste. Ja. Er ist der, der heute auf dem Thron sitzt. Er ist der hohe Priester. Er ist unser König. Er ist das Haupt in Bezug auf den Leib ist er das Haupt. Und der Leib Christi, wie wir es gelesen haben, ist da nicht für sich selbst. Hat dein Leib, Philipp, jemals gemacht, was dein Leib will? Niemals. Sondern dein Leib tut nur das, was es Haupt will. Und wer ist denn das Haupt des Leibes? Die Gemeinde ist das Haupt des Christus. Sein Haupt. Er ist das Haupt über alles. Das heißt, der Leib kann nur das tun und machen, was das Haupt will. Und wenn dieses Leib nicht gewachsen ist und nicht gefüllt ist, sondern immer noch Kinder bleiben. Kein Wunder, am Ende ist es ein Durcheinander. Und so Wir sehen, es ist so wunderbar, so grundlegend in Galater Brief da. Das müssen wir schon lernen, wenn wir im Galaterbrief lesen. Und dann nicht nur nicht von Menschen, sondern Paulus sagte dann auch in Galater 2, nicht von mir. Nun lebe nicht mehr ich. Es ist einfach zu sagen, als eine Lehre. Es ist einfach zu sagen. Aber Paulus rede von der Wirklichkeit. Nun lebe nicht mehr ich. Wie viele von uns kann wirklich das sagen? Ja. Und das Ich ist das größte Problem. Sondern Christus lebt in mir. Und dieses Christus lebt in mir. Es ist in unserem Geiste. Und wir müssen lernen, durch den Geist zu wandeln. Das ist der Galaterbrief. Ganz am Anfang davon sind vier Briefe, Hauptbriefe von Paulus. So klar. Und es ist immer eine Gefahr da. In Kapitel 3. Angefangen habt ihr durch den Geist. Jetzt wollt ihr durch das Fleisch vollendet. Wer hat euch behext? Meinst du, die Christen können behext werden? Ah. Paulus benutzt solche Worte.
Nee, Paulus schreibt es.
Ja. Wer hat euch behext? Oh Herr, so schnell behext zu werden. Und haben wir nicht in den vielen Jahren vorher schon auch selber erlebt, wie die Heiligen behext werden? Und am Ende hört man nicht mehr auf Jesus, auf den Vater, auf den Geist, sondern hört man auf irgendjemanden, sei es Ältesten, sei es Apostel, sei es, weißt du, am Ende ist es so, auch in Korintherbrief da. Am Ende sind Apostel für sie größer als Christus. Wir können sehr viel von der Gemeinde da, von dem Brief an Korinth lernen. Lerne nicht Lehre, sondern ergreife durch den Geist. Das müssen wir alle lernen. Paulus sagte, wer ist denn Apollos? Wer ist denn Paulus? Wer ist denn Kephas? Kephas. Wer ist denn Petrus? Wir sind nichts. Und meinst du, er hat das nur als eine Lehre gesagt? Heute sagen wir das nur, um die Leute zu beruhigen und zu betrügen. Es gibt sehr viel zu lernen. In all diesen Briefen müssen wir lernen. Die Werke des Fleisches, das müssen wir lernen. Und meinst du, dass die Christen nicht mehr fleischlich sein können? Und besonders die Ältesten, sie sind schon super heilig. Fehlerfrei. Wie der Papst.
Unfehlbar.
Und das Schlimmste ist, selbst am Ende, wenn sie fehlbar sind, musst du auch schon glauben und gehorchen. Das ist dann noch schlimmer als die Doktrin der Unfehlbarkeit. Das muss wohl gewesen sein, dass irgendwann mal hören wir nicht mehr auf die Salbung in uns, sondern nach und nach, langsam sind wir runtergefallen da in diesem Schlaf hinein und sind behext. Und selbst wenn jemand etwas sagt gegen die Wahrheit oder lügt, müssen wir glauben. Das ist eine furchtbare Sache. Was meinst du, warum die Katholiken glauben alle? Und daher, liebe Geschwister, vom Wort alleine können wir schon sehr viel lernen. Vor etliche Jahre, als ich in Deutschland war, da zur Konferenz, hat ein junger Bruder mich gefragt, wenn ein Ältester etwas sagt, was falsch liegt, soll ich ihm gehorchen? Ja, ich sage, nein. Nein. Wir sind für die Wahrheit. Es ist egal, wer, wenn Paulus und Petrus da falsch sagt, dann soll niemand auf ihn hören. Es hat mit Position gar nichts zu tun. Nein, gar nichts zu tun. Und das müssen wir alle lernen. Es ist so wichtig für uns alle, besonders wenn je mehr wir geistlich erwachsen sind, dann müssen wir schon den Geist der Unterscheidung, dieses Unterscheidungsvermögen, was gut ist und was böse ist, wie Hebräerbrief Kapitel 5 am Ende und sagte, die feste Speise gehört den Gereiften. Durch diesen steten Übung, sie haben diesen Sinn verschärft, Gut und Böse zu unterscheiden. Aber mir scheint heute, unterscheidet man gar nichts mehr. Man kann nicht mehr unterscheiden. Und das geht es nicht. Und daher sehen wir ganz am Anfang schon in Galaterbrief und in Korintherbrief haben wir schon sehr viel zu lernen. Wir brauchen nicht von LSM was zu lernen, sondern es steht schon alles dort geschrieben. Die Lektion da ist schon im ersten Jahrhundert dort zu lernen. Ja. Nicht wahr? Und so lobt den Herrn, dass sehen wir. Und dann sehen wir zum Beispiel im Philipperbrief einen Bruder, der vorgelebt hat. Er möchte Christus ergreifen. Paulus hat nicht gesagt, ich bin jetzt schon reif, wir sind alle schon reif. Was hast du noch uns zu sagen? Wir sind jetzt reif. Wenn jemand meinte, dass er schon reif ist, wahrscheinlich wäre es Paulus gewesen. Aber er sagte, ja, ich habe schon ergriffen, aber ich möchte noch mehr ergreifen. Hat er das gesagt? Was hat er gesagt? Nicht, dass ich es schon ergriffen habe. Und manche Leute meinen, sie haben schon alles ergriffen. Sie brauchen nichts mehr. Wirklich, wenn Paulus das sagte, umso mehr müssen wir das sagen, oder nicht, Philipp Gut? Ich möchte noch mehr ergreifen. Es gibt noch so viel, das ich nicht wusste. Wer kann alles ergreifen? Wer kann Gott völlig ergreifen? Nicht wahr? Wer wagt zu sagen, wir sind alle schon so reif? O Herr, und daher müssen wir lernen. Wir müssen Christus noch mehr ergreifen. Ja. Und Paulus möchte gerne zur besten Auferstehung gelangen. Ja. Das heißt, es gibt doch etwas, was am besten ist. Höchstens das Ziel. Das höchste Ziel möchten wir erreichen. Und die Schrift zeigt uns, es ist sehr wohl möglich, dass viele, viele nicht zum Ziel gelangen. Nicht zum Ziel ankommen. Ja. Die 10 Jungfrauen, 5 sind klug, die Klugen kommen hinein, aber die Törichten nicht. Wir haben vergessen. Oh, sag nicht, dass wir töricht sind, bitte. Wenn ich ein Tor bin und du mir sagst, John, du bist töricht, dann muss ich sagen, oh, ja, und Bruder, hilf mir, weise zu werden. Bitte, ich möchte kein törichte Jungfrau sein. Ich möchte weise Jungfrau. Kannst du mir bitte helfen? Ja.
Aber nur ein Weiser sagt das.
Ja, richtig. Denn der Herr muss uns helfen. Wir müssen lernen. Es gibt viel zu lernen, solange der Herr noch nicht zurückgekommen ist. Ja, gell, möge der Herr uns helfen, lernen, wirklich eine Person zu sein, die Christus lebt. Und dann müssen wir sehen, Christus zu leben ist nicht für mich. Nicht, dass ich reich werde. Nein, sondern als der Leib Christi müssen wir das, was Gott tun möchte, ausführen. Und das zeigt die Reife. Der Leib muss reif werden, sonst kann der Leib gar nichts tun. Es ist unmöglich, ein Babyleib zu haben. Gell? Wie viel kann dein Sohn machen? Wie alt ist er? Oh ja, was macht er? Mathe? Nein, Spiele macht er. Wie alt ist? 2, ja. Macht er was Seriöses? Der Leib eines 2-jährigen Kind kann nicht viel machen. Ja, der kann schon, aber mit Fischerspielzeuge, oder? Das ist eine bekannte Spielzeugmarke in den USA. Und es ist ziemlich fest, er geht nicht kaputt, weil die Kinder werfen das alles und bang, bang, bang. Und wenn wir in der Gemeinde nicht geistlich gewachsen sind, machen wir vieles kaputt, glaub mir. Ja. Oh, Herr Jesus. Und da müssen wir wirklich sehen. Es tut mir leid, dass ich das oft noch jetzt sagen musste. Viele Gruppen verstehen auch, dass sie der Leib Christi sind. Welche Gruppe sagt nicht, sie sind nicht der Leib Christi? Ja. Oh, Herr Jesus, Herr Jesus. So, Diese Offenbarung, was der Herr durch Paulus geschrieben hat, es ist dort ganz in der vorderen Teile geschrieben. Wir müssen zu einem Mannesalter kommen, zu einem erwachsenen Mann kommen. Und gemeint ist zum Maß der Fülle Christi. Und dieses Wachstum ist Christus. Nicht, dass du wächst, nicht, dass du gewachsen jetzt bist, sondern du nimmst ab, aber Christus nimmt zu. Zum Maß des vollen Wuchses der Fülle Christi. Das Wachstum wird nicht an deine Erfahrung gemessen, sondern an dem Maß, wie Christus in dir zugenommen hat. Ja. Sonst am Ende bleiben wir in der Tradition. So treffen, hat der Herr gesagt im Matthäus-Evangelium. Sehr treffend. Und meinst du, wir werden nicht so sein? Nicht wahr? Und dann Timotheusbrief zum Beispiel da. So viele Warnungen und so viele Probleme. Und dann Timotheus warnt am Ende, werden sie kein Ohr mehr haben für die Wahrheit. Und gemeinen sie nicht die Ungläubigen. Die Ungläubigen haben sowieso nie gehabt. Und dann kommen so viele verschiedene Probleme. Ach, Herr Jesus, auf jeden Fall, alle diese Dinge sind zwar gut und notwendig, aber wir müssen vorangehen, vorangehen. Und dann kommen wir zum Hebräerbrief. Und viele, die die Bibel kennen, sie werden euch sagen, Hebräerbrief ist nicht so einfach zu verstehen. Nicht so einfach zu verstehen. Ach, als ich viel jünger war, ärgere ich mich immer, wenn ich Hebräerbrief lese. Ich habe gesagt, Herr, warum gibst du mir so einen Brief, dass ich nicht verstehen kann? Aber was soll ich machen? Damals habe ich nur Bahnhof verstanden. Aber lob den Herrn. Heute, der Herr zeigt uns, was in diesem Brief steckt, so wichtig. So wunderbar. Gell, es bringt uns wirklich zum Punkt, was Gott erreichen möchte mit uns. Ja. Wenn du nur den Leib kennst, kein Wunder damals, auch Watchman Nee zu seiner Zeit hat gesagt, er hat jetzt diese Blueprint bekommen von der Aufbau der Gemeinde. Blueprint, wie sagen wir Blueprint auf Deutsch?
Ah?
Blaupause. Ein Bauplan. Ah? Eine Zeichnung, ein Bauplan, wie man es baut. Und gemein ist die verschiedenen Dienste. Ja. Verschiedene Dienste. Und wie auch Kapitel 12 von Römerbrief gesagt hat, einer leitet und einer gibt also Hospitality, Unterkunft und einer verwaltet und einer dient das und wer gibt und. Es gibt so viele Aktionen, Aktivitäten, Dienste. Und heute, viele Heiligen denken, wenn sie putzen, wenn sie Stuhlordnen machen, wenn sie dies machen und jenes machen, Kinderdienst machen, Schuldienst machen, das ist schon gut genug. Und das ist deine Funktion. Und viele denken, lob den Herrn, ich diene jetzt dem Herrn und es ist so gut, gut genug. Sogar die Leute sagen im Christentum, ja, was ist dein Dienst heute? What is your ministry? Oh, ich koche gerne, also das war mein Dienst, das war mein Ministry. Ich koche und lade die Heiligen ein und koche, das war mein Dienst. Ist okay, ich bin nicht dagegen, weißt du? Bitte lade mich ein. lade mich ein, ich komme gerne. Das ist okay. Aber der priesterliche Dienst sieht ein bisschen anders aus. Ja. Und so lernen wir. Ich habe damals auch schon gehört, wie man aufbaut, wenn man beim Fenster putzen. Ich putze innen und du putzt außen. Und während des Putzen zusammen, wir werden aufgebaut. Und wir glauben alle, das ist der Aufbau. Und am Ende haben wir eine schöne, saubere Halle, aber alles fällt auseinander, der geistliche Bau ist null. Ich glaube nicht, dass der Petrus und Paulus irgendwo mal in der Halle zusammen geputzt haben. Okay, ich meine nicht, weißt, aber ich sage das nur, damit wir etwas lernen, dass wir so viele Vorstellungen noch haben. Nicht wahr? Und für uns, der Dienst, Dienen im Hause des Herrn sind alle diese Dinge, die wir machen. Und dann die Älteste sitzen und entscheiden, welche Farbe für die Teppiche, welcher Baum gepflanzt wird. Wann ist die Versammlungszeit? Und Buchführung, das ist ganz wichtig. Ist das der Dienst? Wir bewegen uns in diesem Bereich. Und dabei meinen wir, das ist der Leib Christi. Ich rede da nicht aus Kritik, sondern es ist wirklich geschehen. Aber ich möchte, dass wir alle in diesem Bewusstsein hineinkommen. Nein, der Aufbau muss etwas mehr geschehen. Und lob den Herrn. Damals haben wir auch schon über Priester, genau. Wir sind alle Priester. Und gemeint ist, wir können alle funktionieren. Jeder kann ein Zeugnis geben. Oder jeder kann aufstehen und ein Vers da lesen. Und am Ende hört man die Zeugnisse an. Da hat man keine Freude mehr zu hören. Am Anfang geht es noch in den früheren Jahren, weil es viel um die Wirklichkeit von Christus noch geht. Und Licht im Worte. Aber am Ende gibt es nichts mehr. Und so, wenn es nichts mehr gibt, dann was sollen wir machen? Dann nehmen wir ein Buch und du liest einen Satz und ich lese einen Satz oder einen Paragraphen, einen Absatz und das ist schon Funktion. Ja. Wenn wir suchen sind und nach mehr vom Herrn suchen, dann wirst du zu diesem Bewusstsein kommen. Nein, das ist nicht befriedigend. Das ist nicht nur nicht befriedigend, sondern es kommt zu einem Punkt, dass auch mal junge Leute schon ein bisschen Bange hat, neue einzuladen zum Sonntagsversammlung. Wenn die Gemeinde zu solchem Zustand, hineingefallen ist, sind wir noch die Gemeinde. Was bleibt dann noch? Ein Ort, eine Gemeinde. Wenn unser Zeugnis ein Ort, eine Gemeinde ist und das allein unser Zeugnis ist, es ist ein Armutszeugnis. Oh, Herr Jesus. Und heute, worum es geht? Worum geht es? Seid ihr die Gemeinde? In Feingen? Ihr seid eine Spaltung. Warum? Ein Ort, eine Gemeinde. Ein Ort, eine Gemeinde. Oh, Herr Jesus. Und vor 40 Jahren, 50 Jahre oder 40, das war noch relativ einfach, weil niemand diesen sogenannten Grund der Gemeinde haben möchte. Und dann 30 Jahre später möchte auch diese Gruppe, haben sie auch Watch Money Geschäft jetzt auch gesehen, ein Ort, eine Gemeinde, da gibt's in Süddeutschland eine Gruppe, die überall hingeht und predigt von ein Ort, eine Gemeinde. Ihr müsst raus aus Babylon und auf dem Ortsgrund stehen, ne? Oder wie Ortsgrund, ja, ein Ort, eine Gemeinde. Und dann auch in der Schweiz gibt's Gruppe, die ein Ort, eine Gemeinde glaubt. Und dann später haben wir selber Probleme. Ein Ort, eine Gemeinde. Wir haben einen Bruder aus Toronto, zwei sogar. Ah, ja, Moses ist hier. Wie viele Gruppen stehen sich auf dem Ortsgrund Toronto? Five! Da haben wir Kopfschmerzen jetzt. Zu welcher Ortsgemeinde soll ich dann hingehen, wenn ich nach Toronto komme? Wer ist der Wahre? Da haben wir Probleme. Ihr werdet sagen, oh, der John ist jetzt gegen den Ortsgrund. Nein. Nein. Nach wie vor zeigt die Bibel, gell, weil es vom Herrn gebaut ist. Es ist normal, wenn es vom Herrn gebaut ist. Es ist nur eine Gemeinde. Die Einheit mit ihm. Aber sobald das abgeschnitten ist, was von oben ist, und dann bleibt nur das, was unten ist, und du machst daraus ein Prinzip und eine Lehre und sogar einen Begriff, der Ortsgrund, dann haben wir Probleme. Und am Anfang kein Problem, aber jetzt gibt's Probleme. Ja, Herr. So, vielleicht wirst du mich dann fragen, John, was sollen wir machen? Frage dem Herrn, frage nicht mich. Wir brauchen den Herrn. Nicht den Herrn nur so in einer lehrmäßigen Weise. Du musst den Herrn wirklich kennen. Er muss für dich lebendig sein. Wir brauchen eine lebendige Beziehung zu ihm haben. Ja, wir brauchen den Geist der Salbung, der uns über alle Dinge lehrt. Ohne ihn haben wir keinen Weg. Letztendlich brachte der Herr uns zu einem Punkt, wo wir keinen Weg mehr haben. Außer ihm. Außer ihm. Er ist der Weg. Als Jesus auf dieser Erde war, was war seine Methode? Was war sein Weg? Was war sein Prinzip? Hat er irgendein Prinzip? Nein. In allem, was er tut, in allem, was er sagt, es war der lebendige Vater, der in ihm war. Und er war in dem Vater. Diese lebendige Einheit mit dem Vater und dann das Wort. Der Herr erfüllt jedes Wort. Er hat keinen Weg. Er hat keine Methode. Er folgt nicht einem Prinzip. Es war eine lebendige Beziehung zu dem Vater, eine echte, gell? Nicht eine abergläubische oder nur lehrmäßige. Ja, wir sind eins mit dem Herrn und wobei, also, es ist eins mit sich selbst. Und ich möchte gerne hoffen, dass nach all diesen Jahren, dass der Herr uns zu diesem Punkt bringen konnte, wo wir wirklich sagen, wir wollen dem Lamme nachfolgen, wie in Offenbarung 14, wo immer er hingeht. Und du musst ja wissen, wo er jetzt hingeht. Wenn du aber nicht weißt, wo er hingeht, sondern du bleibst in dem Prinzip von einem, was für ein Grund, weiß ich nicht. Selbst wenn er nicht mehr da ist, aber du bleibst da, weil du an diesem Prinzip glaubst. In Laodicea, der Herr stand draußen und die sind alle drin. Wo bist du? Bist du drin oder möchtest du lieber mit ihm draußen sein? Wenn er draußen ist und du bist drin, ist das gut? Ja, es ist nicht gut. Ja. Herr, und möge der Herr unsere Augen auftun. Unser Weg heute ist dieser lebendige Christus, der hohe Priester, unser Herzog, unser Apostel. Er ist unser König. Er ist der Anfang und Vollender des Glaubens. Er ist der Anker unserer Seele. Ja. Er redet und wir hören seine Stimme und wir folgen ihm, wir schauen auf ihn. Auf ihn, der heute auf dem Thron sitzt, der gekrönt ist mit Ehre und Herrlichkeit. Lerne auf ihn zu schauen. Niemand sonst ist würdig, uns so genau anzuschauen. Wenn wir nur genau anzuschauen, es ist nur zu sehen, ob es richtig ist oder nicht, was er getan hat. Deshalb in Hebräerbrief heißt es, schau genau nach ihrem Wandel an. Ja. Und nur Jesus Christus bleibt derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und wir sind wetterwendig. Heute so, morgen anders. Vor 40 Jahren so, 40 Jahre später wieder anders. Und das müssen wir heute jetzt begreifen. Und du wirst mich dann fragen, vielleicht, was hat es jetzt mit dem Priesterdienst zu tun? Das ist eine berechtigte Frage. Weil dieser priesterliche Dienst befasst sich hauptsächlich mit der Erfahrung von diesem wunderbaren Christus. Und zwar in einer sehr spezifischen Weise. Verordnet von Gott. Ja. Du kannst sehr einfach sagen, ja, wir leben in Christus. Wie? Da können sie dir nichts sagen. Wir erfahren auch Christus. Und ja, und wie? Als Brandopfer? Du glaubst nicht einmal von Brandopfer. Du sagst, es gilt für uns gar nicht mehr heute. Und so, wie kannst du denn Christus als Brandopfer verstehen und begreifen? So ein wunderbares Brandopfer, ein Mensch, der völlig, hundertprozentig gehorsam ist dem Vater, tut nichts, es sei denn, was er sieht, was der Vater macht. Und jedes Wort, was er gesagt hat, hat er vom Vater gehört und sagt genau, was der Vater sagt. Und er lebt ein Leben, das dem Vater völlig wohlgefällig ist. Und daher antwortet der Vater jedes Gebet vom Herrn. Und du, dein Leben? Wie erfahren wir diesen wunderbaren Christus als Brandopfer in unserem täglichen Leben? Ja, bitteschön. Sehr oft sagt der Vater, tue das nicht und du tust es. Oder denk nicht sowas im Kopf, aber du denkst weiter. Du kannst deinen Kopf nicht einmal, dein Denken und Gedanken nicht einmal beherrschen, oder? Oder sage das nicht, aber es juckt in deiner Lippen. Unsere Lippen, heißt es in der Schrift, sind Lügenlippen. Und die Zunge ist eine betrügerische Zunge. Und unreine Lippen, heißt es in Jesaja 6. So, brauchen wir nicht ein Brandopfer. Wenn du dein Christus erfahren möchtest, als Brandopfer, dann wirst du schon erkennen, Herr, dazu bin ich nicht fähig. Ich brauche eine neue Menschlichkeit, was dich dann bringt zu dem Speiseopfer. Du sagst, du erfährst Christus täglich, also wie? Wie? Wie erfährst du den Christus? Nicht so einfach. Nicht so einfach. Wenn du diesen priesterlichen Dienst nicht kennst, ich kann wirklich ehrlich sagen, Wie wirst du den Christus erfahren? Erzähl mir. Auf welche Weise wirst du Christus erfahren? Die Kraft seiner Auferstehung. Diesen Teil von dem Friedensopfer. Wie machst du das? Wie erfährst du diesen Keule in der Auferstehung, in diese Hebopfer? Brauchst du nicht mehr, oder? Denk bloß nicht, dass Priester zu sein, diesen Dienst da auszuführen, ist so einfach. Nein, die sind zuständig für die Opfer an einem Altar. Und damals, und da muss ich immer damals sagen, weil damals, wenn wir von einem Altar reden, wir meinen, oh, wir geben uns hin und wir legen uns hin auf dem Altar. Und selbst wenn du dich hinlegst auf dem Altar, der Vater wird das wegwerfen und sagt, nein, das will ich nicht haben. So unrein. Ja, ich habe oft gehört, das war der Altar, anstatt dass dieser Altar alle diese wunderbaren Opfer, welche der Herr Jesus Christus ist, ein süßes Aroma für den Vater, was dem Vater wohlgefällig ist, dann möchte ich mich hinlegen auf diesem Altar, das stinkt. Wird der Vater sagen, was war das da auf dem Altar, es stinkt mir. Oh, das war der John. Oh, Jesus. Aber das war unsere Vorstellung. Das war unsere Vorstellung. Und die priesterliche Dienst, sie müssen mit dem Christus in allen Dingen da befassen, besonders in diesem wunderbaren Bereich. Ich sage das mit einem traurigen Herzen, schweren Herzen, weil ich schon sehr früh darüber mitgeteilt habe, über die Opfer. Aber die Zeit war angeblich noch nicht gekommen. Aber hoffentlich ist jetzt die Zeit gekommen, dass einige von uns damit befassen wollen. Ja, nicht wahr? Das ist sehr wichtig. Gell? Aber in den früheren Briefen von Paulus, wie in Epheserbrief, er redet hier von einem unausforschlichen Reichtum Christi, aber er sagt dir nicht, wie reich, wie sieht so aus, dieser Reichtum Christi. Für mich zu leben ist Christus okay, das ist schön, das ist ein wunderbarer Satz. Aber wie soll ich denn Christus leben? Wie sieht es aus? Oh, ich brauche Hilfe, Herr, hilf mir. Und ja, okay, der Herr hat mir geholfen. In einer allgemeinen Weise. Nicht wahr? Wir wissen nicht, in welcher Art und Weise wir Christus erfahren sollen. Ah, ja, natürlich, ich weiß auch, dass er unausforschlich reich ist, aber erzähle mir von seinem unausforschlichen Reichtum, da kommt nichts aus seinem Munde raus. Deshalb haben wir jahrelang über den unausforschlichen Reichtum Christi gemacht. Aber jetzt wollen sie das alles in den Mülleimer werfen. Was sollen wir machen? Ist okay, ja, ich meine, das kann man auch tun, gell? Man kann alles machen. Aber ich möchte gerne fragen, woher wirst du dann ausgraben, diese Reichtümer Christi? Dann sagt man, also selbst wenn man so viel über Christus reden in den Psalmen, das nützt uns nicht. Ja, bitte, was, dann was nützt es dir? Und daher heute in diesem priesterlichen Dienst, wenn du Christus wirklich nicht so spezifisch kennst, was wirst du denn dem Vater bringen? Denn der Vater möchte spezifische Aspekte von Christus haben. Und nur das ist in meinem Wohlgeruch und hochheilig und Speise für ihn. Und es ist ihm wohlgefällig. Das hat mit dem priesterlichen Dienst zu tun. Nicht nur irgendein Dienst oder Kochen oder sauber machen und putzen und Kinderdienst und Kinderspiele machen oder Sport machen mit den Kindern. Das ist, ich bin nicht dagegen, okay, ja, bitte. Oder Gäste aufnehmen, das ist auch schön. Ne? Und das müssen wir sowieso machen. Ja. Wenn du bei mir kommst und ich kann nicht kochen, ich kann Eier kochen und Tee machen, dann können wir auch essen. Das ist nicht mein Dienst, aber ich mache es gerne. Aber der Dienst eines Priesters, die Priesterschaft ist sehr spezifisch da in der Bibel. Sie sind zuständig für alle Gaben, alle Opfer, alle Tieropfer am Altar. Niemand sonst darf es anrühren da, sondern die Priester müssen dir helfen. Du bringst es und dann die Priester hilft dir. Du kannst nicht nur alleine da hingehen, nein. Ja, und sowieso einer, der Fremde ist, der kann sowieso das nicht machen. Ja, aber wenn du einen bringst, dann, jawohl, dann kannst du kommen, auch hier Hände auflegen, schlachten. Ja, aber die Priester müssen das eigentliche Opfer machen. Welch ein Vorrecht. Und daher brauchen wir diesen priesterlichen Dienst. Gut, kommen wir jetzt zu dem unveränderlichen Plan Gottes mit seinem Volk. Im Zeitalter des Bundes und mit Israel. Und wir wissen von all diesen Versen, Gott hat das Volk gewählt. Alles stammt von Gott. Er hat gewählt. Und sicherlich seine Erwählung ist nicht, dass wir gut sind, dass wir besser sind als andere Völker. Nein. Manchmal, es ist mir immer ein Rätsel, Herr, warum hast du gerade uns erwählt? Was war so schön an dich, dass Gott dich erwählt hat? Wie, wenn wir eines Tages denken, wir sind etwas und deshalb hat Gott uns gewählt. Er hat uns erwählt, nicht weil wir etwas sind. Nein, bis jetzt weiß ich nicht, warum er mich erwählt hat. Ja. Wir sind nicht besser. aber es gefällt ihm wohl. Er hat uns auserwählt zu seinem eigenen Eigentum, zu einem speziellen Volk. Und daher müssen wir sehen, weil er uns auserwählt hat zu einem Schatz sogar, dieses Volk des Eigentums, dieses Wort des Eigentums ist nicht nur, dass es ihm gehört, sondern es ist auch ein Schatz, ein etwas Besonderes. Aber ich möchte dich fragen, Sultan, bist du etwas Besonderes? Nein, ich auch nicht. Keine von uns ist etwas Besonderes. Oder Michael, bist du etwas Besonderes? Wer ist denn hier etwas Besonderes? Oh. Ich sehe niemanden, der etwas Besonderes ist. Was bedeutet das, dass wir jetzt zu einem besonderes Volk, special treasure heißt es in mancher Übersetzung, ein besonderes Schatz. Das heißt, er muss uns noch umwandeln. Er hat sehr viel zu tun noch. Uns alle, die wir aus Ton, aus Erde gemacht wurde uns sogar gefallen. Nach so vielen Jahren gläubig, Jonas, bist du jetzt schon so herrlich? Ach, ich verstehe ganz gut, weil mir geht's genauso. Der Herr hat noch so viel zu tun mit uns. Manchmal schaue ich mich auf mich selbst und sage, Herr, wo ist der Schatz? Es geht nicht, ohne dass der Herr Tag für Tag an uns arbeitet und diese Arbeit hört nicht auf. Und wenn jemand meint, es ist schon gut genug, wir sind schon reif, dann das zeigt erst recht, du bist nicht reif. Nein, um ein Schatz zu sein, es ist nicht so einfach, nur weil Gott einfach uns gewählt hat, sind wir schon sein Schatz. So einfach ist es nicht. Und wenn er in diesem Zeitalter mit uns nicht schafft, dann muss er noch in dem kommenden Zeitalter mit uns schaffen. Ja. Aber das ist die Wahl Gottes. Er wählt sein Volk, seines Eigentums, sein Erbteil. Gott möchte nicht nur Erde erben, also Dust, wie sagt man, Staub. Nein. Sondern er möchte etwas Kostbares haben. Und daher müssen wir die Gnade empfangen und sagen, Vater, wirke weiter. Rette mich bis zum Äußersten. Wir haben jemanden, der uns bis zum Äußersten erretten kann. Aber es hängt auch von dir ab und von mir ab. Wie weit bin ich bereit, mit ihm zu gehen? Ja. Bis zum Äußersten heißt es, es gibt noch viel zu tun. Damit wir völlig heilig sind. Heilig. Ja. Oh Herr, alle diese Verse. Und dann, er möchte aus diesem Volk, damit dieses Volk da zu diesem wunderbaren Schatz werden, er macht aus ihnen zu einem Königreich von Priestern, eine heilige Priesterschaft aus unheiligen Leuten. Sogar rebellische Leute. Aber leider hat Gott 40 Jahre lang in der Wüste nicht geschafft. Und sogar nach 400 Jahren lang auch nicht. Oh, Herr Jesus. Niemand kümmert sich darum. Und dann weitere hunderte Jahre ist auch nicht. Dann am Ende müssen sie in die Gefangenschaft gehen. Gott möchte gerne mit diesem Volk ein Königreich bauen. Das geschieht nicht so einfach. Das geschieht nicht so einfach. Ein Bruder hat mich gestern Abend gefragt, ja, wie soll und wie sieht es aus, diese Herrschaft mit dem Herrn? Und wann sollen wir dann über die Nationen herrschen? Meine Antwort war, zuerst muss er in mir und in dir herrschen. Wenn nicht, dann wie ist das? Wie können wir die Qualifikation haben, also über die Nationen zu herrschen? Und dann danach heute auch diese Herrschaft über die Nationen noch nicht, aber wir sollen herrschen über diese finsteren Mächte und sie wegtreiben. Gegen sie kämpfen, sie stoppen. Ah, ja. Wir sagen, wir sind eine Gemeinde, aber wir sind nicht fähig, da die Mächte und Gewalten zu stoppen. Sogar, wir stehen sogar oft auf ihrer Seite und kämpfen gegen die Heiligen. Meinst du, es ist so einfach, ein Königreich zu werden? Ja, es ist nicht so einfach. Gar nicht so einfach, ein Königreich und dann von Priestern. Und hier sehen wir gleich schon, dass Königreich und Priesterschaft gehören eng zusammen miteinander. Weil es ist durch diesen priesterlichen Dienst, dass wir zu vollkommenen Könige konstituiert werden. Völlig eins mit Gott und völlig auf der Seite Gottes zu stehen. Ja. Oh Herr, dann müssen wir kurz noch jetzt sagen darüber. Am Anfang möchte Gott eine ganze Nation von Priestern haben. Ja. Hat er das geschafft? Nein. Es reduziert auf einen Stamm. Von 12 Stämme reduziert auf einen Stamm. Oh, das ist doch traurig. Wie viel Prozent ist das? So wenig. Ja? Nicht wahr? Wir sehen, meine Güte. Und dann später, von einem Stamm bis zum eine Familie. Zadok. Und sein Nachkommen. Es wird immer reduziert und immer weniger. Wir sehen am Ende in Hesekiel nur die Nachkommen von Zadok. Von einer Nation geschrumpfen zu einem Stamm Levi und von einem Stamm Levi am Ende ist nur Zadok und sein Nachkommen von Zadok. Er wird immer weniger und weniger. Wie sieht's so aus heute? Ah, sagt es mir. So, nur ein Levit zu sein, ist nicht mal ausreichend jetzt am Ende. Du musst zu dem Haushalt von Zadok gehören, ein Nachkommen von Zadok. Weil nur sie treu waren. Wo die anderen nicht wollen, aber diese waren treu. Ja. Und so, dieser priesterlichen Dienst ist nicht so einfach. Manchmal denke ich, geht das noch mit dem wenigen? Ja, was soll ich machen? Für den Herrn anscheinend. Bei seiner Wiederkunft nur die Nachkommen von Zadok. Ja. Und dies ist genauso heute bei uns. Es gibt so viele Christen, aber wie viele von den Gläubigen kümmern sich darum? Ja. Und daher müssen wir alle schätzen. Und dann schätzen, dass es eine von Gott verliehene Ehre ist. Die Priesterschaft ist eine Ehre, die Gott uns schenkt, verleiht. Nicht einmal, dass wir diese Ehre selbst aufnehmen. Nein, es ist, weil Gott es gesagt hat. Ja. Es ist von Gott uns gegeben, diesem priesterlichen Dienst. Es ist eine Ehre. Gott auf diese Weise zu dienen, Christus als alle diese Opfer zu behandeln, sogar anzurühren, ist ein Vorrecht. Ist ein Vorrecht. Wir denken, das ist doch normal. So normal ist es nicht. Sondern es ist eine Ehre. Lob den Herrn. Er hat eine Ehre, alle diese Verse. Und als ein geschenkter Dienst, dass wir überhaupt diesen Dienst ausführen können. Ach, die Leute denken sogar, es ist eine komische Sache, was wir hier machen. Für manche ist es komisch. Was kann ich sagen? Aber hoffentlich nicht für uns. Wenn die Leute nicht wollen, das ist ihre Sache. Ich bin nicht böse. Ja. Aber es ist eine Ehre von Gott. Für uns ist es eine Ehre, was Gott uns gegeben hat. Für sie ist es nur eine komische, ja. Sie wissen nicht, was die Leute da machen am Bericht. Du musst Gott berichten, was du erfahren hast. Aber es ist ein geschenkter Dienst. Amen. Besondere Geschenk. Und erinnere nur, und das sehen wir so klar in Hesekiel, nur die Nachkommenschaft von Zadok dürfen mir nahe. Dann sollen wir alle warten bis am Ende, wenn der Herr zurückkommt. Ja. Das ist am besten. Ja, wir warten, zu sehen, wer am Ende dem Herrn nahen kann. Ja. Denke nicht, unser Herr tut alles nur beliebig, wie er will. Nein. Sein Wort hat er schon sehr klar vorhergesagt. Und jedes Wort wird erfüllt. Es ist nicht eine Kleinigkeit, diesem wunderbaren, lebendigen Gott zu dienen. Kannst du dir vorstellen, ja, wenn der Kanzler, Bundeskanzler dich einlädt als was ein Berater von dem Kanzler dort. Meinst du, jeder kann das machen? Nicht jeder kann das machen. Das ist eine besondere Ehre. Du kannst zu dem Kanzler, Bundeskanzler sagen, ich melde mich an. Ja. Ja, dann wird der Bundeskanzler sagen, ja, vielleicht, also die Toilette zu putzen. Weißt du, wir sind so vermessen. Wir denken, Gott zu dienen ist so einfach. Du kannst schnell etwas hier holen, dort holen, ja. Und dann dienst du Gott. Wir irren uns so oft da. Ja, lies mal die Schrift. Und daher ist die Schrift so wichtig für uns heute zu lernen, wie man umgeht mit dem Dienst. Wenn wir als Priester dem lebendigen Gott, diesen heiligen, herrlichen Gott dienen, es ist nicht so einfach. Und als junge Leute, die wir heute lernen, dem Herrn zu dienen, dann diene rechtmäßig nach dem Weg, den von Gott verordnet ist. Tue das, was er gesagt hat. Wir dienen ohne eine Vorstellung zu haben, wir brauchen einen priesterlichen Gewand. Ja. Weil es für unsere Augen unsichtbar ist. Weil es, diese Gewand hat eine wunderbare geistliche Bedeutung. Und wenn du das nicht weißt und du sagst, das ist alttestamentlich, ich brauche überhaupt gar nicht darüber zu kümmern, es gilt heute für uns nicht mehr, nicht wahr? Dann dienst du ohne priesterlichen Gewand. Und kein Wunder, ist unser Dienst nicht akzeptabel. Nicht nur nicht wohlgefällig, sondern wird nicht von Gott akzeptiert, wird nicht angenommen. So, wir kommen noch dahin, in diesen kommenden Tagen Gemeinschaft darüber zu haben. Aber möge der Herr unseren Geist darüber erwecken. Es geht nicht um neue Sachen zu sehen, sondern in dem Bewusstsein hineinzukommen. Und das ist wichtig. Nicht unbedingt, dass wir etwas Neues sehen, aber dass wir ein Bewusstsein bekommen. Ja, zu sehen, womit wir zu tun haben heute. Amen.